Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Folge. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Nils.
Hallo.
Und ich bin der Florian. Ja, wir haben heute wieder den gleichen Aufbau wie eigentlich die letzte Episode auch. Wir möchten gerne erstmal über die vergangenen Spiele sprechen, geben dann eine Vorschau auf die kommenden Spiele und natürlich berichten wir auch wieder über die EJK und unsere beliebte Rubrik Sonstiges. Fangen wir doch an mit dem Spiel der Huskies gegen die Lausitzer Füchse vom Freitag. Ja, da gab es ja erstmal einen Prominenten, der das Eröffnungspulli geworfen hat, Nils.
Daniel Kreuzer war da. Das weiß ich sogar.
Ja, ganz genau. Daniel Kreuzer war da und wollte mal eine kleine Stippvisite in seine, alte Heimat. Ist ja irgendwie schwierig. Heimat ist es ja nicht. Er wollte gerne mal vorbeischauen wieder bei den Huskies. Und hat sich dann natürlich auch nicht nehmen lassen, das Eröffnungspulli zu werfen und noch ein bisschen Werbung für sein Abschiedsspiel zu machen. Jetzt stehe ich auf der Leitung, 17. Februar, glaube ich. Irgendwann im Februar, an der Bremenstraße.
Werden wir sicherlich noch mal erwähnen.
Genau.
Wenn es denn soweit ist. Genau.
Ja. Das Spiel an sich, die Huskies eigentlich klar überlegen und am Ende ist ein 4:3 nach Verlängerung rausgekommen. Wie konnte das passieren?
Ja, wenn man vorne die Tore nicht macht, dann kriegt man sie hinten oder so war das, ne?
Darf ich das zählen wieder, eigentlich?
Ja, das ist, wenn man Floskeln raushaut, dann darfst du die auch zählen. Nein, aber im Endeffekt war es eigentlich das klassische Spiel. Man macht vorne eigentlich, man erspielt sich Chancen, aber wenn man sie halt nicht nutzt und sich dann teilweise auch vorne ein bisschen überraschen lässt, Rico hat zwar gesagt, das waren keine Konter, sehe ich ein bisschen anders. Ich fand, sie haben sich vorne ein bisschen überraschen lassen und naja gut, dann hat man halt am Ende auch noch 3 Sekunden vor Schluss den Ausgleich bekommen. Das darf so nicht passieren. Ich denke, man hat auf jeden Fall einen Punkt verschenkt und man muss halt jetzt gucken, dass man vor allen Dingen an der Chancenverwertung arbeitet, denn die ist extrem ausbaufähig.
Ja, also diese 3 Sekunden vor Schluss, das waren richtig bitter, aber ich hatte es irgendwie schon im Gefühl, ich habe glaube ich so 25 oder 20 Sekunden so zu den umstehenden Leuten gesagt, ja, oh, ich habe das Gefühl, gleich fällt's. Ja, als es dann gefallen ist, drehen sich alle rum und meinten, warum machst du so einen Mist? Ich konnte es also ja nicht, ich stand ja nicht auf dem Eis. Ja. Nee, aber also normalerweise musst du zu dem Zeitpunkt schon mit 3-4 Toren führen, dann kommst du auch nicht mehr so unter Druck, aber hat halt nicht funktioniert. Ja, dann gab es eine kleine Überraschung zu Beginn des dritten Drittels, hat auf einmal der Goldhelm gefehlt und ja, so durch die Blume sagt's Rico ja in der Pressekonferenz, warum das der Fall war. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, am Ende hat er dann auch gesagt, im Prinzip ist es ein junges Team, was halt den Killerinstinkt erstmal verinnerlichen muss. Und würdest du dem so zustimmen, Nils?
Für die jungen Spieler mag das sein, aber ich denke mir so, vielleicht sollte man auch noch mal über die Reihe, über die vielleicht momentan am meisten geredet wird, reden. De La Rovere, McGrath und Cacciola. Denen fehlt so auch jeglicher Killerinstinkt, aber die zählen nicht mehr als junges Team, würde ich sagen.
Aber ich muss für die mal eine Lanze brechen, weil ich habe das auch in einem Forum gelesen, da werden die irgendwie schon ziemlich hart angegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, De La Rovere ist nicht gekommen, um viele Punkte hier zu machen. Ist so mein Verständnis von ihm. McGrath war bisher auch nicht der große Goalgetter. Allerdings muss man bei ihm auch immer berücksichtigen, klar, er ist Ausländer und er ist ein bisschen als die größte Verstärkung halt der Ausländerverpflichtungen angesehen worden. Und ist er wahrscheinlich auch, aber man muss ihm halt auch sagen, er hat null Vorbereitung mit der Mannschaft gemacht. Also er ist erst kurz vor dem ersten Spiel zur Mannschaft gestoßen und ich denke, die Zeit muss man ihm auch geben, damit er sich in der Mannschaft einlebt. Und was ich auch finde, dass Gacciola in der Reihe im Prinzip eine ganz andere Rolle spielt als letztes Jahr. Adi ist zwar immer irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn, aber ich finde irgendwie in der Reihe zeigt er mehr Genie oder lässt er so ein bisschen mehr durchblicken, was er für ein Verständnis von dem Spiel hat. Und ich bin der Meinung, er erstarkt mit den Nebenleuten eher wieder im Vergleich zum letzten Jahr. Weiß nicht, wie du das siehst.
Puh, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also Delarue, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass er das, also ich glaube schon, dass er fürs Punkteholen gemacht wurde, wie eigentlich jeder Spieler, weil das darum geht es in diesem Spiel nun mal. Aber man kann von ihm nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie 60, 70 Punkte in der Saison macht, sondern da hat er natürlich noch eine ganz andere Rolle. Insofern, die muss er auch noch ein bisschen finden. Also ich finde, er könnte noch ein bisschen körperlicher spielen und ja, vielleicht ein bisschen mehr Schlüssel-Zweikämpfe noch gewinnen. Grundsätzlich, klar, die Reihe ist nicht eingespielt. Cacciola habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, was ich von ihm halte. Ich denke auch, zwischen Genie und Wahnsinn ist eine gute Beschreibung. Ich glaube, er ist nicht ganz einfach, wenn man mit ihm spielt, weil er eine, ja, doch eine sehr, sehr, sehr eigene Spielweise hat. Das muss ich finden. Also ich glaube, man kann niemanden zu ihm in die Reihe stellen und das klappt sofort auf Anhieb. Die müssen sich ein bisschen beschnuppern, die müssen die Laufwege kennenlernen. Und dann schauen wir mal. Also ich würde der Reihe auf jeden Fall noch deutlich mehr Zeit geben, auch weil letzten Endes ist es jetzt ganz, also jetzt am Anfang nicht wirklich wichtig, dass die Reihe schon zu 100% funktioniert. Wir haben eine erste Reihe, die sehr, sehr gut funktioniert, also eine nominell erste Reihe mit Pim Klinge. Das klappt ja schon sehr gut. Die machen die Punkte, sie holen letztendlich auch die Punkte für die Huskies und da müssen wir mal schauen, dass das natürlich Delarue, McGrath, Cacciola noch irgendwie das hinkriegen, aber ich denke eigentlich schon, da wird man noch einiges erleben.
Genau, wir haben ja eigentlich auch gesagt, dass wir eigentlich nicht auf die Reihen eingehen wollen, aber ich fand halt gerade, weil die Kritik genau an der Reihe irgendwie sehr groß geworden ist, wollte ich da doch eben mal was zu sagen und ich finde, man sollte vielleicht auch mal den Jungs noch ein bisschen Zeit geben.
Na, ich glaube, das Grundgerüst, also was ich persönlich bevorzuge, immer zwei Scorer und einen Arbeiter, weil du brauchst den Arbeiter einfach, der die Wege frei arbeitet, der die Zweikämpfe gewinnt. Und ich denke, mit Delarue hast du den Arbeiter auch eher, der aber trotzdem natürlich ein technisch ein sehr, sehr guter Spieler ist. Insofern, ich glaube, das ist auch der Grundgedanke dieser Reihe. Kann natürlich sein, dass man das noch ein bisschen austauschen wird. Ich denke, wenn Ritter zurückkommt, dann werden wir bei den Reihen auch nochmal eine Veränderung erleben, weil wo baust du jetzt Ritter ein? Ritter ist sicherlich ein Spieler, der auch sehr, sehr wichtig sein wird. Dann kann es ja natürlich immer passieren, dass mit den Pässen das dann doch klappt und Kucheda vielleicht dann plötzlich noch auftaucht. Das würde der ganzen Sache noch mehr Dynamik geben. Und ich denke, auf die Reihen müssen wir uns jetzt wirklich nicht versteifen, aber ich glaube, wir werden sowohl von Delarue, von McGrath als auch von Cacciola noch wesentlich mehr sehen.
Genau. Ich wollte es halt einfach mal ansprechen, weil ich im Prinzip finde, dass dieses Bashing, was jetzt schon wieder losgeht, ist einfach viel zu früh. Also ich glaube auch, Rico wird noch vieles ausprobieren bei den Reihen. Und ja, lassen wir uns auch einfach überraschen, was da am Ende bei rauskommt und wie quasi die Reihen am Ende spielen werden, wenn alle Mann an Bord sind oder wie das dann auch mit den Phillies läuft, Ledlin. Zum Beispiel
Hungerecker,
Hungerecker.
wenn er so weiterspielt in Mannheim, dann werden wir ihn auch nicht oft sehen. Also momentan ist er so ziemlich der Einzige, der regelmäßig scoret in Mannheim. Wird vielleicht nicht so bleiben, aber ich meine, solange er in Mannheim halt auch die Leistung bringt, werden sie ihn auch nicht weggeben können. Das wird vielleicht bei Trainerwechsel oder sonst was passieren, aber momentan denke ich, müssen wir ohne ihn leben und dementsprechend, Ledlin wird wahrscheinlich auch erst bei den Indians jetzt sein, weil Saison geht los. Insofern wichtig ist, dass wir Ritter zurückkriegen. Also da bin ich, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig und ich hoffe, das passiert noch innerhalb der nächsten, ja, 2, 3 Wochen vielleicht.
Dann können wir den Punkt mit Hungerecker eigentlich auch vorziehen, der ja eigentlich unter Sonstiges käme.
Ja, aber der ist ja nicht sonstiges, ja. Gut, ich
Nein, das ist kein
weiß.
Sonstiges. Also Phil Hungerecker mit seinem ersten DL-Tor am Wochenende. Und zwar für die Adler Mannheim. Sehr sehenswertes Tor. Wir haben auch ein GIF davon gemacht. Könnt ihr sehen im Twitter-Account von uns, @connection. Gibt sogar aus zwei Perspektiven. Schönes Ding, aber die große Arbeit dafür hat eigentlich Kolarik geleistet. Aber trotzdem muss man den auch erstmal reinmachen am Ende.
Ja, vor allem, er steht genau richtig. Also das finde ich viel entscheidender. Er weiß in dem Moment, wo er stehen muss. Er bremst wunderschön ab und er macht das Ding rein.
Und wird dann noch auf den Torwart gefahren.
Brandaktuell, während wir hier aufnehmen, spielen ja auch die Adler wieder. In dem Spiel hat übrigens Hungerecker jetzt gerade seinen zweiten Assist gemacht. Das macht dann jetzt 4 Punkte in 4 Spielen.
Gut, dann wird Hungerecker vielleicht ihre Kasselreihen nicht so durcheinander wirbeln.
Vermutlich eher nicht momentan, nein.
Okay, kommen wir doch einfach zum nächsten Spiel. Das war aber eigentlich auch dann die Kopie von Freitag mehr oder weniger. Auch nach vorne wieder viele Torchancen, beziehungsweise so richtige zwingende Torschancen waren eigentlich gar nicht dabei. Man hat viel drumherum gespielt. Phosphor da konnte sich auch wieder auszeichnen. Hat Top-Statistiken, wahrscheinlich dank der Huskies. Und was ich gut finde, ist, dass man konsequent diesen Wechsel halt fährt, der Goalies. Panther hat wieder gestartet. Muss wohl auch solide gespielt haben. Und wieder mal die Chancenverwertung, Nils.
Ja, das ist aber auch nichts Neues eigentlich unter Rico Rossi. In der DEL2 hatten wir ja öfter schon Probleme mit Chancenverwertung. Wobei es, glaube ich, auch nichts Neues in Kassler ist. Okay, da kann ich Jahrzehnte zurückgehen, glaube ich. Chancenverwertung wird immer ein Thema bleiben. Ja, im Endeffekt, ich war sehr enttäuscht eigentlich über den Auftritt. Ich hatte mir dann doch etwas mehr erhofft. Aber ja, also Pante macht momentan seine Aufgabe schon wieder sehr gut, finde ich. Also da sieht man wirklich, wir haben zwei Goalies. Das wird über die lange Saison echt wichtig werden. Und ansonsten, ja, muss besser werden, aber viertes Spiel will ich jetzt noch nicht so. Ich werde bestimmt noch viel kritisieren, aber momentan ist da noch nicht so der Drang so groß, dass ich das muss.
Machen wir doch einfach einen Deckel drauf und ziehen ein kleines Fazit zum Wochenende.
Genau.
Diesmal darf ich anfangen. Also ich habe ganz ehrlich punktetechnisch mehr erwartet. Wir haben auch beide getippt, dass es ein 6-Punkte-Wochenende wird. Das wäre es wahrscheinlich auch geworden, wenn man eben ja die Büchse der Pandora öffnen würde. Nein, dass man einfach mal wieder das Tor trifft. Aber ich finde, 3 Punkte gegen die beiden Gegner sind eigentlich zu wenig. Denke aber nicht, dass dir das am Saisonende auf die Füße fallen wird. Also ich glaube nicht, dass man hier 3 entscheidende Punkte liegen gelassen hat.
Die holen uns dann halt gegen Frankfurt.
Genau.
Wenn es keiner erwartet. Nein, grundsätzlich habe ich auch gesagt, 6 Punkte müssen her. Das ist ein 6-Punkte-Wochenende. Das sind 2 Teams, die ich hinter uns sehe, die auch vielleicht auch deutlich hinter uns. Aber wir hatten ja auch in letzter Folge schon gesagt, das sind unbequeme Gegner mit sehr, sehr guten Trainern, die ihre Mannschaft immer gut einstellen. Und dann passiert es halt mal, dass du enge Spiele hast. War vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ja, letzten Endes, ich kann auch mit 3 Punkten leben. Also, wir werden das noch öfter in der Saison erleben, dass nicht alles rund läuft. Entscheidend finde ich jetzt auch, um vielleicht die Überleitung jetzt zu den kommenden Spielen zu machen. Ich glaube, entscheidend ist jetzt, dass jetzt vielleicht auch mal unter der Woche noch ein bisschen dran gearbeitet wird. Man hat ein bisschen länger Zeit, weil es erst Sonntag weitergeht. Und dass man einfach wirklich guckt, dass man für die viele Arbeit, die man reinsteckt, um sich Chancen zu erarbeiten, dass man sich den Lohn eben auch abholt. Und gerade nach so einem, ich sag jetzt mal, nicht wirklich guten Auftritt in Bayreuth, dann erwarte ich jetzt einfach auch eine Reaktion der Mannschaft.
Ich denke, die wird auch kommen.
Ja, gehe ich eigentlich auch von aus.
Und man hat die Möglichkeit dazu am Sonntag, auswärts bei den Heilbronner Falken. Die Heilbronner Falken waren ja bisher eher immer so in der Region Abstiegskandidat zu finden. Das wird sich dieses Jahr ändern, wenn die Neuzugänge quasi so einschlagen, wie man sich das vorstellt. Man hat im Prinzip ein komplett rund erneuertes Team und du hattest so ein bisschen die Personalien rausgesucht.
Ja, hatte ich. Soll ich das machen?
Kannst du gerne machen.
Das jetzt?
Ja, ich kann das auch machen.
Ich mache das schon okay. Ja, also man hat natürlich jetzt auch endlich mal reagieren müssen, weil ich glaube, jahrelang nur unten drin ist einfach, das kann auf Dauer auch nicht gesund sein, auch den Zuschauerzuspruch muss man wieder erhöhen in Heilbronn. Insofern hat man viel getan, unter anderem Kronthaler, Götz und Mapes in die Abwehr geholt. Die mussten Vogel und Göttl, mit Vogel und Göttl zwei langjährige Falken auch ersetzen, die auch sehr stabil, glaube ich, waren und auch viel Erfahrung hatten natürlich. Aber ich denke, Kronthaler, Götz, Mapes, das sind Neuzugänge, die passen gut in die Liga, die kennen die Liga. Da macht man eigentlich nicht viel verkehrt. Also ich denke, dass so das Thema Erfahrung wird kein Problem werden für Heilbronn in der Abwehr. Im Sturm hat man sich deutlich verstärkt, finde ich. Also man hat mit Palker, man hat Heatley zurückgeholt, man hat Ross aus der DEL geholt, McKay jetzt zuletzt nachverpflichtet noch. Das sind schon gute Spieler mit deutschem Pass alle, die den Kader wesentlich breiter aufstellen und viel, viel Erfahrung natürlich mitbringen. Mit Malin und Alderson, zwei neue Imports, die auch nach 4 Spielen gleich die interne Teamscorer-Wertung anführen. Das sieht bislang gut aus, was sie da geholt haben. Und ich sag mal, den Rest hat man aufgefüllt mit jungen Talenten, zwei Spieler von den jungen Adlern geholt, mit Eckel und Bernhard. Man hat Finke aus Bietigheim geholt, der dort nicht viel Eiszeit bekommen hat. Ich denke, das ist eine interessante Planung. Man setzt durchaus schon auf eine Mischung. Man hat mit Unterlogauer den Trainer aus dem Abstiegskampf letztes Jahr behalten. Der kam ja irgendwie erst kurz vor Schluss. Also war vorher Co-Trainer, hat dann als Haupttrainer übernommen und man hat gesagt, das hat wunderbar funktioniert, den behalten wir. Er geht jetzt quasi in seine erste volle Saison. Muss man mal schauen, wie das funktioniert, aber grundsätzlich denke ich, das ist schon ein sehr tauglicher Trainer, der es schaffen wird, Heilbronn erstmal auch in ruhigere Gefilde. Also ich glaube, es ist wichtig, dass sie halbwegs gut starten. Sie waren jetzt, glaube ich, mit drei Niederlagen gestartet, korrigiere mich. Ich glaube, sie haben jetzt 2 Punkte. Das war jetzt nicht der optimale Start, aber ich denke, die Mannschaft wurde halt eben so rund erneuert, dass sie sich dann auch finden muss, haben wir ja eben auch gesagt. Also bis sich reinfinden, das dauert ein bisschen, das passiert nicht sofort. Aber im Großen und Ganzen denke ich, Heilbronn ist vom Papier her jedenfalls deutlich stärker und Platz 10 muss das Ziel sein für die Mannschaft.
Okay, da siehst du sie auch. Also dieses Jahr quasi keine Abstiegsspiele in Heilbronn.
Nee, will ich, also ausschließen will ich das auf keinen Fall, weil ich denke, wer um Platz 10 kämpft, kämpft auch gegen den Abstieg. Da unten ist die Liga, denke ich, sehr ausgeglichen.
Okay. Also ich denke, man schafft es dieses Jahr, mal nicht in die Playdowns zu kommen. Und ja, schauen wir uns doch die Bilanz noch an. Die Bilanz gegen Heilbronn in der Liga insgesamt 12 zu 4. Also 12 Siege, 4 Niederlagen. Die Falken waren nicht wirklich DL2 tauglich. Also immer eigentlich so gegen den Abstieg halt gespielt und eigentlich auch abgestiegen,
Und
mehrfach
auch
sportlich.
deutlich abgeschlagen teilweise.
Ja. Und die letzten 3 Spielzeiten ist die Bilanz 10 Siege und 2 Niederlagen, wobei beide Niederlagen auswärts waren und erst in der OT. Sieht also gar nicht so schlecht aus für Sonntag.
Also sollten wir verlieren, dann erst in der OT.
Genau,
Und
ein Punkt gibt es mindestens.
genau.
Ja, tippen musst du jetzt trotzdem noch.
Jo, also ich, wie gesagt, ich erwarte eine Reaktion und ich hoffe, man trifft das Tor. Ich halte Heilbronn hinten momentan auch noch für anfällig. Das hat auch Krimitschow vorletztes Wochenende demonstriert. Insofern tippe ich jetzt einfach mal, es wird ein 6:2 für die Huskies.
Okay, 2-6 wird notiert. Die spannende Frage ist, wer spielt denn am Sonntag? Spielt Keller oder spielt Pante?
Tja, es ist ein Auswärtsspiel, also würde ich fast sagen Pante, so von der Tendenz her, ne?
Ich würde ja Pante gern mal zu Hause sehen.
Ja, das ist halt der Punkt. Also eigentlich, aber ich weiß nicht, warum Rossi das nicht macht, warum er nicht mal zu Hause spielen lässt. Aber keine Ahnung, also kann ich nicht einschätzen, wen er da bringt.
Ja, vielleicht hat man gesagt, okay, du machst mal das erste Spiel und Mirko das zweite und dann, wie es halt kommt. Man hat ja jetzt beides mal freitags zu Hause gespielt.
Ich denke, sie haben auch bislang nicht gezeigt, wer jetzt da besser oder schlechter ist als der andere. Das.
Nö, die Statistiken sind relativ gleich.
Also insofern, ich denke, einer von beiden wird spielen.
Na super. Ich wollte natürlich auch nicht meinen Tipp davon abhängig machen, deswegen habe ich auch gar nicht gefragt. Nein, ich muss noch tippen. Ich sage, es gibt ein 1 zu 4. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Gegner, dem SC Riessersee. Und was mir als allererstes eigentlich aufgefallen ist, man hat den drittkleinsten Kader in Riessersee. Quatsch, Kader. Den drittkleinsten Etat in Riessersee. Und trotzdem in der Fanumfrage liegt man auf Platz 4. Wie kann das zusammenpassen?
Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie sie mit diesem Mini-Etat den Kader aufstellen, ob Red Bull da mitfinanziert, ob sie vielleicht den Trainer ja auch finanzieren, der ja durchaus dort bei Red Bull noch eben irgendein Entwicklungstrainer ist auch. Und ich weiß nicht, wie es da läuft. Klar, die Förderlizenzen kriegt man, das sind gute Förderlizenzen mitunter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie die das hinkriegen. Sie machen vielleicht auch einfach nur gute Arbeit.
Okay. Wenn du schon den Kader ansprichst, man hat natürlich dieses Jahr Joel Johansson geholt aus Bad Nauheim, der meines Erachtens letztes Jahr sehr, sehr stark war.
Ja, absolut.
Grundgerüst der Mannheimer. Top 6. und
Der Nauheimer, nicht der Mannheimer.
habe ich Mannheimer gesagt?
Ja.
Das tut mir total leid für alle Mannheimer Hörer. Ich hoffe,
Ja.
uns hört jetzt überhaupt noch einer, weil Mannheim und Nauheim zu verwechseln, ist schon echt
Ja, das ist
übel.
schon, das ist schon bitter, ja. Das...
Und wir schneiden ja nichts raus.
Nein, nie.
Was machen wir denn jetzt? Wir machen einfach weiter. Also natürlich ist Joar Johansson von Bad Nauheim gekommen. Und im Sturm hat man auch einen Kasseler Bekannten, also eher ungeliebt Bekannten, Richard Müller, der sehr, sehr viele Tempo-Gegenstoß heißt im Handball. Ich bin Junge, Junge.
Ja, Unterzahl konnte, hat er vor allen Dingen gegen uns immer viel gefahren.
Genau die meine ich.
Ja, aber auch regulär. Also sobald einer an der blauen Linie nur den Hauch eines Fehlers gemacht hat, hat sich Müller den Puck geschnappt und ist abgezogen. Verdammt schneller Spieler.
Ja, aber letztes Jahr irgendwie auch bei den Löwenfans ein bisschen in Ungnade gefallen, weil er auch wohl verdammt egoistisch gespielt hat. Und man war wohl gar nicht so traurig, dass man ihn abgegeben hat. Ich denke mal, in Riesersee wird man sich sehr freuen, dass er da ist.
Ja,
Denn
ich denke, das passt sehr gut.
er wird natürlich auch, ja, okay, kommt jetzt auf den nächsten Spieltag an, aber derzeit ist er der Topscorer von Riesersee. Also ich wollte damit sagen, er wird wahrscheinlich wieder den Goldhelm tragen, aber da ist ja noch ein Spiel mehr dazwischen bei denen. Ja, dann hat man noch Lubor Dibelka geholt. Und die beiden eben genannten sind auch mal direkt Topscorer im Team. Dazu gesellt sich noch Trindl, die alle 7 Punkte haben und sich alle in den Top 10 befinden. Der DEL2.
Ja, also auf jeden Fall ein saustarker Start von den dreien. Und ja, auf die muss man aufpassen. Also auf jeden Fall, also der Rest des Kaders, ich will jetzt nicht sagen, fällt ab, aber die drei sind wirklich Spieler, die machen den Unterschied in so einem Spiel. Insofern, ja, also man muss dann natürlich auch Ruperanta ersetzen, das muss man dazu sagen. Das ist dann die Aufgabe von Dibelka quasi, punktetechnisch. Ranta war ja sicherlich kein schlechter Spieler letztes Jahr. Aber ansonsten, man kriegt weiter Förderlizenzen auch. Ich denke, Riesersee, dass sie auf 4 getippt wurden von den Fans, so kann ich durchaus nachvollziehen. Also für mich sind sie auch ein klarer Top-6-Kandidat.
Ja, allerdings sehe ich noch ein Fragezeichen hinter den Torhütern. Man hat natürlich einen starken Matthias Nemeth.
Eben, den finde ich sehr, sehr stark eigentlich.
Aber dahinter?
Wo siehst du das Problem?
Also du hast im Prinzip aus dem eigenen Nachwuchs noch Daniel Alavena und Kevin Reich vom Red Bull 1B aus der Alps Hockey League.
Genau, Kevin Reich ist doch völlig ausreichend. Als
Das liegt ja
Backup.
im Namen, oder?
Ja, gut, du möchtest jetzt darauf wieder hinaus, dass er Iserlohner ist und deswegen nicht so gut.
Nein, 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 nein.
Nein, Kevin Reich ist. Ich kenne viele, die gesagt haben, letztes Jahr, als das noch die quasi Salzburg zweite Mannschaft war in der Alps Hockey League, er war der mit Abstand beste Goalie und nur wenn er im Tor stand, hatte die Mannschaft überhaupt eine Chance auf Punkte.
Okay.
Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter junger Goalie, bei dem ich mir überhaupt keine Sorgen machen müsste, wenn der jetzt ran müsste in der DL2, das wird er packen.
Okay, alles
Oder
klar.
er hat ja auch schon gespielt, er hat super Statistiken in den zwei Spielen. Er hat 2,01 Gegentore im Schnitt und 93,9 Prozent Safe Percentage. Kann man nicht motzen, gut, wird er nicht ganz halten in der Höhe, aber nee, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also Kevin Reich ist wirklich ein Top-Goalie.
Dann streichen wir doch das Fragezeichen dahinter und machen dann Ausrufezeichen hinter und sagen, Riesersee ist gut besetzt auf der Torhüterposition. Wie eigentlich auch überall anders.
Genau, wie überall anders.
Ja, es gibt noch eine spannende Personalie, und zwar der Trainer.
Genau, den hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, eben Red Bull kommt ja direkt aus München. Toni Söderholm ist sein erster Job als Cheftrainer. Das ist vielleicht so das, worauf man am meisten achten muss. So, wie macht er sich als Trainer? Was ist seine Philosophie? Und dann muss man gucken, wie läuft es. Das ist so ein bisschen immer, ich sag mal, neuer Trainer ist immer so ein bisschen schwierig, um ein Team einzuschätzen. Aber grundsätzlich denke ich, auch mit der Mannschaft, das wird schon irgendwie funktionieren.
Ja, Toni Söderholm hat ja dann letztes Jahr auch im Prinzip schon Co-Trainer dort gemacht und war auch im Meistertrainerteam von München dabei. Also das Rookie, das klingt so, als hätte er noch keinen Trainerjob gehabt, aber ist ja eigentlich auch nicht unerfahren.
Nein, es geht nur um den Cheftrainer in dem Sinne jetzt.
Okay. Kommen wir zur Bilanz gegen den SC Rieser See und die Gesamtbilanz sagt 19 Siege, 10 verloren und 3 unentschieden. In der letzten Saison sah das ganz schlecht aus für die Huskies. Da konnte man aus 4 Spielen kein einziges gewinnen, hat alle 4 verloren. Dafür das Jahr davor, Saison 2015-16, die Meistersaison, 4 Spiele gewonnen und keins verloren. Und in der ersten DEL2-Saison ein Spiel gewonnen und 3 verloren. Damit ergibt sich dann eine Gesamtbilanz in der DEL2, 5 Siege, 7 Niederlagen. Ja, nee, das müsste man mal dringend ausgleichen, oder?
Ja, ich denke, das muss man diese Saison mal ausgleichen. Ja, also letzte Saison gegen Rissersee gab es wirklich nicht viel zu holen. Die lagen uns einfach nicht. So wie sie uns davor die Saison wirklich gelegen haben, da konnten wir machen, was wir wollten. Mal schauen. Also man hat jetzt die Chance, damit anzufangen und ich denke, schwer genug wird's.
Wer pfeift denn?
Ja, das ist wieder mein Lieblingsthema. Also, ich sag mal, gegen Heilbronn. Wird's schwierig, da pfeifen Bastian Haupt und Michael Klein. Haupt, 2 Siege, 3 Niederlagen bei ihm, aus Huskys Sicht. Allerdings hat er uns gerade zuletzt gegen Weißwasser gepfiffen, falls du dich erinnerst.
Ja.
Also mit anderen Worten, das letzte Spiel von ihm war ein Sieg der Huskys. Michael Klein, 4 Siege, 5 Niederlagen aus Huskys Sicht. Allerdings, der hat uns zuletzt in einem Finalspiel gegen Bietigheim gepfiffen. In der Meistersaison, also sprich, auch sein letztes Spiel war pro Huskies. Unterm Strich, ich sag mal, die Tendenz stimmt.
Der hat uns
Kann
bisher
man
auch
so
nicht
sagen.
geholfen.
Ah, egal. Kommen wir mal zur wirklich sicheren Sache, weil gegen Rüsersee haben wir eigentlich schon gewonnen.
Ja.
Sven Fischer und Daniel Ratz werden pfeifen. Sven Fischer hat eine Bilanz von 11 zu 3 für die Huskies. Also, ich sag mal, ein Garant für den Erfolg, kann man schon sagen. Und Daniel Ratz hat die Huskies bislang erst einmal überhaupt gepfiffen. Und das war ein 5 zu 1 gegen Nauheim im Januar 2013, sprich eine 100% Bilanz für die Huskies. Also, sag mal, was will denn da noch schief gehen?
Ja, okay. Da kann nichts schief gehen.
Nein, also von Schiedsrichterseite aus denke ich, keine Probleme. Die Problemschiedsrichter pfeifen diesmal woanders.
Okay, dann haben wir das eigentlich auch erledigt. Was wir vielleicht noch, also was ganz interessant ist an diesem Wochenende, dass wir quasi wirklich extrem viele Spieler aus der Topscorer-Riege sehen. In der Eschporthalle, also sowohl in Kassel, da sieht man eben Malen von den Heilbronner Falken, Manu Klinge natürlich, sieht man am Sonntag in Heilbronn und am Dienstag zu Hause, hatte ich ja auch eben erwähnt, die drei Topspieler von Riesersee, Müller, Drindl, die Belka und von den Huskies natürlich Manu Klinge.
Genau, es sind glaube ich 5 der Top 9 aktuell oder so, die jetzt quasi rund um die Huskies-Spiele
Ja, ist schwierig.
beteiligt sind.
Ist schwierig, weil viele 7 Punkte haben. Also Klinge mit
Genau,
sieben
ne?
Punkten, Müller mit 9 Punkten, Prindel und die Belka auch mit 7 Punkten
Ich glaube,
und
Malen auch, ne?
Malen auch mit 7 Punkten.
Genau, ja.
Und ja, deswegen, das wird sich noch ein bisschen auflockern da oben, aber trotzdem ganz interessant, auch dass gerade das Riesersee halt wirklich so viele schon da vorne hat.
Ja, also wird's Highscoring-Game, dann musst du jetzt noch tippen, glaube ich.
Stimmt, getippt haben wir noch nicht.
Du musst anfangen.
Ich muss diesmal anfangen. High Scoring Game.
Keine Ahnung, also ich meine, wenn man so viele Topscorer da involviert hat.
Ja, dann gibt es natürlich. Wir tippen ja immer für die Huskies, ne? Aber wir gewinnen ja auch zu Hause, die Huskies. Ich sage ein 5 zu 3, weil nämlich die Topscorer von denen jeweils nur einmal treffen.
Okay.
Die können ja auch viele Punkte holen, wenn alle drei an allen drei Treffern beteiligt sind.
Ja, das ist absolut richtig.
Dann können die viele Punkte machen und trotzdem gewinnen die Huskies. Das ist doch fair.
ja, also ich muss ja jetzt auch noch tippen. Ich tue mir da ein bisschen schwerer. Also ich glaube, wir werden so ein 5 zu 1 für die Huskies erleben. Und
Du tust dich ja
zwar,
echt schwer.
ja, und ich glaube, allein drei Tore werden auf die Reihe De La Rovere, McGrath, Cachola gehen.
Das wäre natürlich der Hammer.
Ja, irgendwann platzt der Knoten und ich glaube, gegen Rissasee, Topspiel, da wird es passieren.
Dann sagen wir am Ende, wir haben es ja vorhergesagt.
Genau, und wenn nicht, dann sagen wir, ja, da kann ich ja auch nichts dafür, die Spieler haben das für uns. Zuschauerzahl wäre vielleicht noch spannend. Ich meine, Feiertag, in Anführungsstrichen.
Aber langes Wochenende.
Ja, das ist halt so ein bisschen, also ich finde, Dienstage sind an sich ja nie so gut. Jetzt ist es natürlich ein Feiertag. Kann ich ganz schwer sagen. Also ich hoffe eigentlich wieder schon, dass irgendwie eine 3 vorne steht. So.
Soll ich anfangen? Weil ich habe auch den Tipp zuerst angefangen.
Ja, mach gerne.
Ich sag 2893.
Also ich will die 3 auf jeden Fall haben. Ganz ehrlich, ich sag mal 3256.
Okay. Gucken wir mal.
Also, ich denke, was will man an so einem Feiertag sonst machen? Schlechtes Fernsehprogramm wie immer. Da kann ich auch in die Eissporthalle gehen.
Ja, sehr schön. Machen wir auch. Also ich.
Ich muss mal gucken, habe ich denn hier Eishockey auf der Ecke? Nee, ne? Ist ja kein kompletter Spieltag
Nee,
irgendwie.
aber es gibt drei Spiele.
Wer spielt denn noch?
Danke.
Ja, so findet man raus, wer hier vorbereitet ist und wer nicht.
Ich
Und wir sind
wusste immerhin,
beide.
dass es drei Spiele gibt, du nicht.
Wir sind beide nicht vorbereitet. Nein, Bietigheim spielt gegen Kaufbeuren und Freiburg gegen Ravensburg.
Was macht der Niesli?
Nieski hat noch nicht mal die Halle eröffnet bislang. Ende Oktober ist es soweit. Die hatten ja jetzt ein Jahr Hallenumbau. Und Ende Oktober, glaube gegen Jonsdorf, also gleich auch noch ein Landkreis-Derby. Geht's los? Kann ich da noch gerne von berichten, weil ich werde da sein, ganz sicher.
Jetzt driften wir ab. Kommen wir doch zur Jugend, Nils.
Ja, gerne. Gerne, 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 gerne. Ja.
Also, die DNL2-Mannschaft, die hat 4 zu 3 und 4 zu 2 in Chemnitz gewonnen. Der nächste Gegner ist Wolfsburg. Und zwar kann man sich das auch wieder Samstag zu Hause anschauen in der Eissporthalle um 13:45 Uhr. Oder, wenn man möchte, Sonntag nach Wolfsburg fahren, Wochenendausflug machen. Ist ja langes Wochenende. Sonntag 11:30 Uhr auswärts in Wolfsburg. Wolfsburg ist jetzt nicht ganz so stark wie Essen und Chemnitz in der Liga, aber zuletzt gab es da auch Verstärkungen vom Hamburger Sportverein und man sollte die nicht unterschätzen, die Jungs aus
Ja, auf keinen
Wolfsburg.
Fall. Also man muss in der Liga, man kann jedes Spiel wirklich verlieren. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendeine Mannschaft so abfällt, dass man sagen kann, da kann ich mit halber Kraft oder so. Jedes Spiel 100%, sonst holst du nicht die maximale Ausbeute.
Ja, das.
Und darum geht es ja immer noch. Also man jagt ja im Endeffekt immer noch Weißwasser mit den 6 Punkten, wenn man jetzt eigentlich punktgleich, die ja abgezogen wurden. Jetzt ist man halt 6 Punkte hinterher. Man fährt ja noch zweimal nach Weißwasser. Also ich sag mal, bloß nicht mehr patzen jetzt. Jetzt muss durchgezogen werden. Bin ich aber auch sehr gespannt, wer spielt, weil Wochenende, ne, Oberligastart, müssen wir halt auch mal gucken, wer dann auch vielleicht in Braunlage ist oder so. Das werden wir jetzt ja auch rausfinden, wie das dann alles so geregelt ist. Weil zuletzt waren ja immer drei Spieler aus diesem Braunlage-Pool dabei. Das hat durchvariiert, mal der, mal der, mal der. Wobei Berg zuletzt eigentlich immer dabei war, dafür Schnell gar nicht. Aber müssen wir mal gucken, wer dann auch spielt. Aber ich denke, Samstag DNL2 gucken kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich glaube, das wird wieder ein sehr gutes Spiel werden.
Wobei ich da kurz einhaken muss, also ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, die Jungs sind feste Braunlager-Spieler. Das heißt, man wird davon wahrscheinlich relativ wenig in der DNL2 sehen.
Glaube ich nicht. Ich
So
glaube
wurde
eigentlich,
es
dass man.
zumindest auf der Pressekonferenz eben angekündigt.
Ja, naja, ich glaube, mit fest integriert meinen sie, dass sie eben nicht im Huskies-Bereich eingeplant sind. In der
Okay.
DL2. DL2, weil da sind sie ja momentan noch nicht mal registriert. Aber ich gehe schon davon aus, dass sie in der DNL2 durchaus eingeplant sind, weil man die Overager einfach braucht. Das merkt man, das ist ein Unterschied, dieses eine Jahr. Das sind einfach die Leistungsträger und sie bringen ihre Leistung, also punktetechnisch, egal ob da Trattner, Krüger, Schumacher im Sturm spielt, da kommt was. Ja, dann gehen wir gleich mal zu den Schülern als nächstes. Die Schüler haben am Wochenende 2 zu 6 und 3 zu 4 nach Penalty-Schießen gegen den HSV verloren. Mal wieder gab es die Tendenz, dass man sonntags besser spielt als samstags. Das war jetzt das dritte Wochenende und an allen drei Wochenenden hat man sonntags die bessere Leistung abgeliefert. Ich hatte schon gescherzt bei Twitter, dass man vielleicht einfach alle Spiele jetzt auf Sonntag verlegt oder so. Das scheint ja besser zu funktionieren. Aber es gibt ja noch einen Eishockey-Gott, denn kommendes Wochenende spielen die Schüler nur sonntags. Und zwar um 17:30 Uhr in Duisburg. Gegen Duisburg hat man ja letztes Wochenende, ich glaube, was war es denn jetzt am letzten Endes, 11:0 und 3:0 verloren. Da ist also durchaus noch was, was man gut machen muss. Immer noch Duisburg-Aufsteiger. Wie gesagt, an einem Sonntag vielleicht geht ja was. Also die Schüler zeigen durchaus immer wieder Tendenzen, dass sie eigentlich besser sind als momentan die Ergebnisse aussagen. Und ich glaube nämlich nicht, dass man so zu den. Also ich glaube auf keinen Fall, dass man die schlechteste Mannschaft in der Liga ist. Man ist ja auch momentan wieder Vorletzter. Aber ich glaube, da geht noch was bei der Mannschaft. Also wer irgendwo in NRW ausgewandert ist und Kassel unterstützen möchte, also da wäre eine Möglichkeit ab nach Duisburg am Sonntag.
Ja, und am Samstag gibt es auch die Möglichkeit, denn die Knaben starten in Ratingen. Ja.
Ja, Saisonstart ist natürlich immer schwierig, kann man wenig sagen, wie gut oder schlecht sie sind. Erfahrungsgemäß haben wir eigentlich immer ganz gute Knaben. Was noch ganz interessant ist, dadurch, dass die Schüler nicht spielen am Samstag, sind alle Knabenspieler, die momentan Hochspieler sind zu den Schülern, können natürlich bei den Knaben spielen. Sprich, man hat volle Kapelle, was den Knabenjahrgang angeht. Ich denke, das ist durchaus ein Vorteil. Also betrifft ja einige Spieler wie Kranz, fällt mir spontan ein, oder Westerkamp, die können dann bei den Knaben mitspielen. Ich gehe mal davon aus, dass sie durchaus eine gute Saison spielen werden bei den Knaben. Hab jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört. Haben auch einen großen Kader.
Okay.
Ja, dann Kleinschüler haben gespielt vergangenes Wochenende und es war echt ein Drama. Ein wirkliches Drama. Denn sie haben gegen Duisburg 4 zu 5 verloren. Allerdings haben sie bis 41 Sekunden vor Schluss noch 4 zu 3 geführt. Allerdings spielte Duisburg doppelte Überzahl, machte dann eben 41 Sekunden vor Schluss den Ausgleich und oh, ich glaube so 20 Sekunden vor Schluss oder so haben sie dann den Siegtreffer gemacht bei einfacher Überzahl. Schon echt bitter eigentlich. Aber gut, müssen sich jetzt die Kleinschüler von erholen, denn Samstag 16:30 Uhr bei Krefeld 1B, also in Krefeld, hat man eine Mannschaft, die, ja, ich weiß nicht, ob sie unschlagbar ist, aber Krefeld 1B ist eigentlich immer sehr, sehr stark in der Altersstruktur. Sie haben auch bislang die beiden Gegner, die Kassel hatte, nämlich Duisburg und davor das Wochenende Düsseldorf, hat Krefeld beide bislang schon besiegt, etwas deutlicher. Also insofern, das wird ein sehr, sehr schweres Spiel, aber ich sag mal, nichts ist unmöglich bei den Kleinschülern.
Generell im Jugend-Eishockey.
Ja, genau. Also Jugend-Eishockey, das ist ja manchmal echt kurios. Wir hatten es ja davor das Wochenende, wo die Kleinschüler 30 Minuten lang nichts hinkriegen, 4-0 zurückliegen und dann brauchen sie 5 Minuten zum 4-4.
Ja, genau.
Das ist halt wirklich Nachwuchs-Eishockey. Macht dann dementsprechend auch Spaß zuzuschauen.
Ja, wer die ganz Kleinen sich angucken möchte, wobei sind ja nicht die ganz Kleinen, aber die U10, die hat am Dienstag quasi ein Heimturnier in der Eissporthalle. Wer abends nicht zu den Huskies schafft, der kann ja dann morgens hinkommen. Oder beides, 10 Uhr.
Beides, man bleibt gleich da, lebt in der Eishalle.
Genau. Also Dienstag um 10 Uhr das Bambini bzw. U10 Heimturnier. Und die U8, die etwas noch kleineren, die haben auch ein Turnier am Dienstag, allerdings in Bad Nauheim. Nicht in Mannheim. In Nauheim.
Genau.
Ja. Damit haben wir den Jugendblock eigentlich auch abgeschlossen.
Genau.
Heute haben wir mal wieder Sonstiges. Wir haben zwar ein Thema schon vorgezogen, aber der ist trotzdem noch relativ voll. Und zwar geht am Wochenende auch endlich die Oberliga los. Die Hannover Indians, für die jetzt ja mittlerweile auch Mirko Pankowski als Förderlizenzspieler gemeldet ist.
Genau, also die haben jetzt vier Goalies gemeldet, einer davon Pante.
Genau, die Indians starten in zu Hause gegen Leipzig und dann in Rostock. Und Braunlage hat es ja eben ja auch angesprochen. Die spielen zu Hause gegen die neu formierten Hannover Scorpions. Heißen jetzt eigentlich Hannover Scorpions? Ja,
Ja,
ne?
sie heißen weiterhin Hannover Scorpions.
Und dann geht's zu den Crocodiles nach Hamburg am Sonntag.
Genau, also die Oberliga hat schon angefangen, das muss man dazu sagen. Es gab schon ein Spiel jetzt am Sonntag, nämlich Erfurt gegen Preußen Berlin. Aber für alle anderen geht es natürlich jetzt erst am kommenden Wochenende los. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich meine, gerade aus Kasseler Sicht gibt es ja durchaus einiges, was man in der Oberliga beachten kann. Also Indians ist klar, eventuell Kraus, muss man gucken, wie oft er auftauchen wird, Ledlin. Dann Braunlage natürlich, die jungen Spieler und auch Hungerecker im Tor. Dann weiß ich immer noch nicht, Lasse Bödefeld eventuell auch noch zusätzlich eine Förderlizenz. Also ist ja durchaus Kassler ein stark. Von den Ex-Kasslern wollen wir gar nicht erst reden. Das sind ja auch noch eine ganze Menge, die da rumlaufen. Dann ist Daniel Reichert zum Beispiel bei den Krokos. Hat eine gute Vorbereitung auch bislang gespielt, was ich gesehen habe. Der wird sicherlich auch eine interessante Saison haben, weil Hamburg hat ja durchaus Ziele. Und ganz neu habe ich jetzt gesehen, Enyo Albrecht, Nachwuchs-Goalie aus Kassel, der dann für, ich glaube, 2 Jahre nach Nordamerika ist und kam jetzt zurück nach Deutschland und ist nach Krefeld gegangen, um dort DNL zu spielen. Und der hat auch eine Förderlizenz für Herne bekommen, für Sonne, Mond und Sterne. Das wird, ich weiß nicht, ob er spielen wird. Also ich glaube, er ist da dritter oder vierter Goalie. Muss man mal gucken, aber ich denke, das ist doch schon mal, es ist, glaube ich, schon mal eine Anerkennung, wenn man eine Förderlizenz für die Oberliga kriegt. So.
Das auf jeden Fall.
Und ja, also Oberliga wird aus Kasseler Sicht spannend, wird generell spannend, glaube ich, das spannende Vereine, die Spitze oben wird interessant. Also wir werden sicherlich weiterhin drüber berichten. Gehe ich von aus.
Allein halt wegen Braunlage. Also, der werden wir
Und
auf
den
jeden
jetzt,
Fall.
genau, ja.
Ja. Ja, gut, wie oft Pante für die Indians spielen wird. Natürlich ist da auch noch Tobi Schwab in Hannover,
Genau.
aber.
Ledlin ist aber auf jeden Fall wahrscheinlich da. Und ich meine, ich muss sagen, Ledlin begeistert mich. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie er sich macht in seiner ersten Saison jetzt. Und Kraus eventuell, wie gesagt, wird ja da sein. Aber klar, Braunlage mit Böhm, mit Engel, gibt's ja genug, die wir aus Kasseler Sicht kennen.
Ich glaube nicht mal, dass Florian Kraus so viele Spiele für die Indians machen wird.
Aber gut, er ist, ich sage mal, momentan auf dem Papier nur die Nummer 7, muss man sagen, ne?
Ja,
In
wenn halt
Kassel.
mal 6 davor da sind.
Genau, wenn alle da sind. Aber ich sag mal, ist ja kein Geheimnis, dass sich auch viele wünschen, sollte das mit den Einbürgerungen so alles klappen, dass man dann vielleicht auch noch einen ausländischen Verteidiger holt.
Ja.
Einfach weil deutsche Verteidiger sind nicht auf dem Markt. Und so einen schönen Brecher aus Kanada oder so, der auch mal schön dazwischen schlägt und auch defensiv gut ist, würde ich mir auch sehr, sehr wünschen eigentlich.
Dann
Und
weißt du
dann kann es
aber,
dann.
sorry.
Ja, und dann kann es natürlich sein, dass Kraus dann doch irgendwann doch öfter mal für Hannover aufläuft. Aber ich würde es ihm eigentlich gar nicht wünschen, weil ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne und finde auch immer, wenn er für die Huskies spielt, das ist eine echt solide Sache für so einen jungen Verteidiger.
Also ich würde ihn auch liebend gerne auf Kasseler Eis mehr sehen. Wir wissen ja auch nicht, was mit Rogge und was mit Maginot ist. Wie oft die quasi abberufen werden und.
Von Maginot haben wir ja auch keine Ahnung. Ich meine, wir erzählen in der letzten Episode noch, er fällt jetzt wohl erstmal aus, spielt in Mannheim und schwuppdiwupp ist er wieder in Kassel.
Ja.
Ja, die Wunderheilung von Larkin habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt.
Na gut, ist halt schwierig. Wir nehmen ja Anfang der Woche auch auf und haben dann natürlich kurz vor Start nicht mehr die aktuellsten Informationen. Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit für unsere Hörer, damit ihr uns auch hören könnt.
Ja, das ist natürlich auch wichtig, klar. Wir können nicht ganz so aktuell immer sein.
Aber
Wir geben uns Mühe.
dann machen wir doch diesen kleinen Werbeblock, weil wir hauen ja auch Infos über Twitter und Facebook raus. Und alles, was wir im Prinzip im Podcast nicht erzählen oder wo wir Mumpitz erzählt haben und am Ende sich doch alles wieder ganz anders rausstellt, das geben wir auch gerne zu und das teilen wir auch in den sozialen Medien. Also folgt uns doch einfach bei Twitter, @connection, oder gebt uns euer Like bei Facebook, auch facebook.com/connection. Da findet ihr dann auch all unsere Informationen, die halt dann aktueller sind.
Das war
Ja,
jetzt der Werbeblock, ja.
Werbeblock Ende.
Werbeblock Ende, wunderbar. Ja, gehen wir noch eine Liga drunter, würde ich sagen, weil die Regionalliga West geht los. Und da haben wir ja auch massive Kasseler Beteiligung. Ich glaube, insgesamt in 5 von 9 Teams sind Spieler, die schon in der Kasseler Jugend waren. Zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ganz aktuell habe ich gesehen, dass für Lauterbach 4 Spieler aus der DNL-2-Mannschaft eine Förderlizenz bekommen haben, nämlich Bödefeld, Langnese, Kraft und Leontjev. Und da spielen ja sowieso schon einige Ex-Kassler mit. Insofern, ich denke, wir werden das in den nächsten, vielleicht nächste Woche dann mal irgendwie, können wir das nochmal genauer aufdröseln, wenn jetzt so der erste Spieltag oder die ersten beiden Spieltage vorbei sind. Dann können wir auch nochmal ganz genau sagen, wer spielt eigentlich wo, oder wir können es vielleicht auch mal irgendwie ins Forum schreiben oder so und auch regelmäßig aktualisieren, sodass wer sich dafür interessiert, auch einfach gucken kann und sagen kann, oh, ich gucke mir mal ein Regionalligaspiel an. Einfach vielleicht nach der Auswahl, wo sind eigentlich ein paar Jungs, die ich kenne.
Im Forum haben wir ja sowieso einen Regionalliga-Experten, beziehungsweise einen Lauterbach-Experten, den Nordhessen-Star. Der
Genau.
postet ja mal fleißig alles Neue, was es da aus Lauterbach gibt. Also könnt ihr uns auch da verfolgen, wenn ihr da Informationen haben wollt zur Regionalliga. Und wir gehen natürlich vielleicht in der nächsten Folge, wie du schon sagst, nochmal ein bisschen genauer darauf ein.
Und wer jetzt zum Beispiel am Freitag sagt, oh, ich bräuchte eigentlich, ich kann ohne Eishockey nicht, aber die Huskies spielen ja gar nicht. Also ich hätte da einen Tipp. Ich würde nach Herford fahren, dann. Herford gegen Lauterbach. Am Freitag, Spielbeginn, boah, ich weiß gerade gar nicht, 20:30 oder so. Herford ist immer relativ spät. Zum einen natürlich die Lauterbacher Jungs, wo halt viele Kasseler dabei sind. Aber das wirkliche Highlight ist, Schiedsrichter wird kein geringer als Andreas Kissing sein.
Hey.
Also, wer mal wieder Sehnsucht nach Kissing-Eishockey hat, Freitag, Herford, Lauterbach, ich kann es nur empfehlen. Es wird so oder so unterhaltsam.
Super.
Ja. Nein? Möchtest du nicht?
Nein.
Spontan?
Nein, ich möchte Kissing eigentlich nicht mehr unbedingt sehen.
Nie wieder.
Nee, nur wenn es sein muss. Aber ich fahre nicht extra nach Herford, um Kissing zu sehen. Sorry. Liebe
Ja, schade.
Luchse.
Also, aber wie gesagt, Saison geht los. Ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, die Regionalliga West ist auch so stark wie lange nicht mehr. Unglaublich viele ehemalige Profis und große Talente, die jetzt dort spielen. Kann man nur empfehlen. Ja, ich würde dann noch weitermachen. Oder willst du weitermachen?
Ich kann auch gerne weitermachen.
Ja, mach du weiter.
Wir haben ja noch ein paar Statistiken aus der DNL zusammengesucht, und zwar Yannick Valenti, 8 Tore, 5 Vorlagen in 6 Spielen für Mannheim. Erik Betzold und Jan-Lukas Senhen sind ja beide in Köln. Erik Betzold hat bisher 6 Buden gemacht und 4 Vorlagen in 8 Spielen. Jan-Lukas Senhen auch 8 Spiele bestritten, 2 Tore und 6 Vorlagen. Also eigentlich alle
Als
bisher.
Verteidiger, muss man sagen.
Ja, alle bisher eigentlich sehr gut gescored. Und dann, wie du eben schon angesprochen hast, Enio Albrecht für die Krefelder. 3 Spiele gemacht und einen Gegentorschnitt von 2,63 Toren, was im Jugendbereich eigentlich auch nicht schlecht ist.
Ja, das ist völlig in Ordnung, denke ich.
Und zu Paul Kranz wolltest du noch was sagen?
Na, Paul Kranz hat bislang noch nicht gespielt. Der ist bei den Jungadlern. Der war letzte Saison auch ein hervorragender Schüler-Bundesligaspieler für die Jungadler schon. Ist ein, ja, ursprünglich eigentlich Lauterbacher, aber ich weiß gar nicht, wann er mal in Lauterbach gespielt hat, weil die waren ja auch eine Zeit lang weg vom Fenster wegen der Hallenproblematik. Jedenfalls ist er damals aus unserer Schülermannschaft quasi weggewechselt. Hat diese Saison noch kein Spiel gemacht. Ich weiß momentan nicht, wo er steckt, weil er ist natürlich auch der jüngste Jahrgang in der DNL und ja, gerade Jungadler, da wissen wir ja alle, da ist natürlich viel Qualität auch da in den älteren Jahrgängen. Da ist es natürlich gar nicht so einfach, dann Eiszeit zu bekommen. Mal gucken, ob er noch da ist, ob er vielleicht in Nordamerika auftaucht oder dann doch eine Förderlizenz noch für die DNL 2 kriegt, weiß ich noch nicht. Also bislang leider noch kein Spiel, da weiß ich noch nicht ganz, wo er steckt.
Wird schon irgendwann wieder auftauchen.
Ja, ganz sicher, also ein Riesenspieler. Macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Er kann auch gerne zurück nach Kassel, da würde ich mich natürlich dann riesig freuen. Sein Bruder ist ja in Kasseler Nachwuchs noch unterwegs. Also insofern. Ja, springen wir noch kurz. Schüler-Bundesliga. Niklas Lunemann, Goalie, sollte man eigentlich kennen. Ist schon eines unserer größeren Talente im Goalie-Bereich. Ist auch nach Köln gewechselt, ist auch im Kader der DNL-Mannschaft, hat aber bislang nur in der Schüler-Bundesliga gespielt. 2 Spiele, ein Gegentorschnitt von 2,50. Und bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie er sich in Köln macht, weil er wirklich ein wirklich großes Talent ist. Ja, und dann habe ich noch Leonardo Ewald ausgebuddelt. Den wird vielleicht auch noch der ein oder andere kennen. Der springt immer mal so zwischen den Kontinenten, wenn man das so sagen darf. Ja, war ein Riesentalent. Ich erinnere mich noch daran, ich habe ihn ja in der Schüler-Bundesliga wirklich lange spielen sehen und also nicht lange spielen, aber eine Saison war echt überragend. Dann ist er nach Köln gegangen, dann kam er wieder für ein Jahr DNL 2 zurück. Dann ist er nach Nordamerika gegangen und ich hatte eigentlich gehofft, er ist dieses Jahr wieder da in der DNL 2, aber er ist nach Schweden gewechselt. Nynäshamn, das ist so bei den Schären von Stockholm ein Stückchen südlich, so ein Hafen, da kann man, ich kann von Danzig oder so, kann ich sogar die Fähre nach Nynäshamn nehmen. Und dort spielt er in der U20-Mannschaft und hat aber auch schon zwei Spiele für die erste Mannschaft gemacht. Die spielen Division Två, also vierte Liga ist das in Schweden.
Okay.
Das ist schon interessant. Also ich sage mal, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir einen Kasseler Spieler hatten, der mal auch noch im Jugendbereich so nach Schweden gegangen ist. Werden wir auf jeden Fall verfolgen.
Wie die anderen auch.
Wie die anderen natürlich auch alle, ja.
Ja. Damit wären wir schon am Ende unserer Episode 9. Wir können ja noch ein bisschen auf Feedback hinweisen. Machen wir ja immer. Kriegen nur selten welches. Wir würden uns sehr freuen über Feedback an podcast@connection.de per E-Mail. Ihr könnt uns auch auf den vorher schon genannten Twitter-Kanälen quasi mal ansprechen. Twitter- und Facebook-Kanal. Ihr könnt es auch einfach ins Forum schreiben unter connection.de. Ja. Ich weiß nicht, warum schreibt uns eigentlich keiner? Die hören uns nicht mehr am Ende.
Ja, die warten alle nicht mehr das Feedback
Wen
ab.
grüßen wir denn heute?
Och, ich weiß nicht, wer hört uns denn überhaupt noch zu?
Sei doch nicht so pessimistisch.
Ich habe keine Ahnung, ich habe heute niemanden zu grüßen. Ich grüße einfach alle, die uns zuhören.
Meine Grüße gehen heute nach England an Lawrence.
Ja, das ist auch gut. Der freut sich bestimmt wie ein Ast, sobald wir diese Episode draußen haben.
Ja.
Der wird auch der Erste sein, der sie komplett gehört hat, wette ich.
Der hört sie auch komplett.
Ja, der hört sie auch
Der
komplett,
tippt auch
genau.
immer fleißig mit. Das müssten wir eigentlich auch irgendwie nochmal ins
Bei
Forum
Twitter, wir
packen.
müssten das noch ins Forum übertragen, genau.
Apropos Tippspiel, es tut mir wirklich leid, mea maxima culpa. Ich muss da noch die Auswertung basteln. Es ist zeitlich wirklich momentan ein bisschen schwierig, aber es geht ja nichts verloren. Es steht ja alles im Forum. Die Auswertung kommt. Und wir müssen auch noch darauf hinweisen, wir hatten ja heute eigentlich mehr oder weniger einen Gast angekündigt. Das hat leider nicht geklappt, deswegen kündigen wir jetzt auch keinen für die nächste Folge an, aber für eine der nächsten Folgen.
Ja, wir werden das schon irgendwann hinkriegen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Wir müssen uns abstimmen, wie wir können. Und bei dem Gast muss das dann natürlich dann in dem Tag oder an den Tagen, wo wir die Möglichkeit haben, muss es auch hinhauen. Das klappt nicht immer, aber wir arbeiten schon daran, dass wir mal einen oder zwei oder auch so im Laufe der Zeit werden sich schon Gäste finden, die mit uns über Eishockey reden wollen.
Genau, die Ideen für die Gäste sind da, die Gäste haben auch Bock, aber es muss halt immer passen.
Genau.
Ja, nee, jetzt dann bedanke ich mich bei dir und ich denke mal, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, ganz sicher.
Wir haben ja wenig Zeit nächste Woche, aber wahrscheinlich haben unsere Hörer dann trotzdem noch 2 Tage Zeit, den
Ja,
Podcast
ich
zu
gehe
hören.
davon aus, dass wir dann Mittwochnacht dann wahrscheinlich den Podcast online haben.
Jawohl. Dann vielen Dank und bis
Ja,
zum nächsten
gerne.
Mal.
Ja, genau. Ciao.
Ciao.